Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
Ich habe viel über Mozart gelesen und habe mir dann oft gedacht, da gibt es sehr viele musikwissenschaftliche Werke, da gibt es ganz lange Biografien, aber eine Geschichte über Mozart so zu erzählen, dass sie vielleicht auch junge Menschen, dass sie vielleicht auch meine Tochter anspricht, die mit Mozart gar nichts zu tun hat, dass die sich nachher denkt, hey, der war eigentlich ein echt großartiger Mensch, ein cooler Typ. Das war mein Anspruch.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche. Es ist die 99. Ausgabe, das heißt eine ganz besondere. Und daher heute auch ein ganz besonderer Gast, nämlich einer der führenden Kommunikationsexperten unseres Landes. Und ich darf sagen, ein ganz besonders lieber Freund von mir. Herzlich willkommen, Matthias Eulerolle.
So sehen also Influencer aus. Jetzt weiß ich es endlich.
Lieber Matthias, zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Wir sind hier in deinem Wohnung, Büro, in deiner Wirkungsstätte sozusagen.
Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich auch ganz besonders, in der 99. Sendung zu Gast zu sein, weil in der 100. kann ja jeder kommen. Also 99 ist eine schöne Zahl.
Ich hoffe, du bist in der 100. als Ehrengast dabei.
Sehr gern.
Ja, lieber Matthias, du, ich habe gesagt, führender Kommunikationsexperte, aber damit hat es ja nicht begonnen. Du hast bist noch immer ganz jung, aber als noch jüngerer hast du Sendungen moderiert, glaube ich, die große Chance, warst dann im Radio, warst eine fixe Größe bei Ö3. Wie bist du sozusagen zum Medium Fernsehen, zum Medioradio gekommen?
Das war ehrlicherweise eine Jugendliebe von mir. Ich war immer ein großer Freund von Musik, von unterschiedlicher Art von Musik. Und wollte dann als junger Mensch, wollte ich unbedingt ins Radio gehen. Ich dachte, das ist ein super Job, spielst den ganzen Tag coole Musik, das ein bisschen Reden dazwischen, das ist eine super Hacke, das gefällt mir sehr gut. Und habe dann begonnen, Radio zu machen und bin dann, glaube ich, mit 19 zu Ö3 gekommen. Und vom Radio dann irgendwann einmal haben sie gesagt, den können wir vielleicht auch ins Fernsehen stellen. Geht sie vielleicht irgendwie aus? Und dann habe ich halt ein bisschen Fernsehen auch gemacht. Und das war sozusagen meine Lehr- und Wirkstätte in jungen Jahren, war sicherlich der ORF, wo ich auch wahnsinnig viel gelernt habe für mein weiteres Leben.
Du warst ja immer eine fixe Größe des ORF. Beim Radio hat man den Eindruck gehabt, ihr seid dort auch über das Berufliche hinaus ein klasse Team.
Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich habe ganz viele Menschen, die man heute auch in ganz Österreich in unterschiedlichsten Positionen kennt, habe ich damals beim Radio als Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Also der Staatsoperndirektor war damals Ö3-Chef, der hat mich zu Ö3 geholt. Und das sind natürlich Beziehungen und Freundschaften, die bleiben ein ganzes Leben lang.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Worauf kommt es denn beim Medium Radio oder beim Medium Ö3, das ja auch wahrscheinlich der bekannteste oder populärste Sender des Landes ist, worauf kommt es da an?
Ich glaube, dass sich auch die Aufgabe des Mediums Radio mit der Zeit verändert hat. Damals, als ich zu Ö3 gekommen bin, in den 90ern, in den frühen 2000ern, war das der tägliche Begleiter für, damals bis zu 3 Millionen Menschen am Tag, was in einem Land wie Österreich schon relativ viel ist. Da haben die Leute einfach durchgehend Radio gehört. Das ist heute sicherlich nicht mehr in dem Ausmaß der Fall. Radio funktioniert heute anders und genauso wie Fernsehen anders funktioniert und Radio ist jegliche Form von auditiver Wahrnehmung. Ich sage immer, es ist Kino im Kopf. Das kann heute linear funktionieren, wie im klassischen Radio. Ja. Kann aber auch als Podcast funktionieren, ist auch eine Form von Radio.
Jetzt haben wir zu deiner Zeit wahrscheinlich, als du beim Radio warst, hat es wenige Angebote an Sendern gegeben. Heute gibt es eine Vielzahl von Angeboten. Wenn man so Senderlisten durchschaut, kennt man sie eigentlich nicht mehr aus. Also Ö3 ist natürlich eine fixe Größe. Ne? Ja. Das heißt, in die Qualität wird auch nicht durchgehend die beste sein. Ne?
Nö, wir haben ja damals noch in Schwarz-Weiß Radio gemacht.
Ja.
Also ich habe wirklich die letzten Monate des ORF-Radio-Monopols in Österreich noch miterlebt. Ich habe mir damals gedacht, kurz bevor Privatradio gestartet ist, habe ich mir gedacht, wow, ich werde nie wieder so viele Hörerinnen und Hörer haben wie genau jetzt. Es hat sich dann eigentlich lustigerweise ergeben, dass wir Jahre später mehr Hörer hatten, als über 50 Privatradiosender am Start waren, als zu Monopolzeiten. Ich würde jetzt gar nicht die Qualität von den Sendern so beurteilen wollen. Sie sprechen halt alle unterschiedliche Zielgruppen an. Ich würde nicht sagen, die einen sind besser, die anderen sind schlechter, sondern die haben unterschiedliche Aufgaben und das ist auch gut. Ich meine, Ö1 hat eine ganz essentielle und wichtige Aufgabe im Radiomarkt, genauso auch FM4, aber auch kommerzielle Sender wie Ö3 und viele Privatradiosender.
Das, was ich bei dir immer bewundert habe, ist diese Vielschichtigkeit auch im Bereich zum Beispiel der Musik. Ja, also man kann mit dir über eine Wagner-Oper reden, man kann mit dir über die aktuellen Hits reden, man kann über Unterhaltungsmusik reden, etc. etc.
Ja, weil die Musik ist genauso vielfältig, wie das Leben vielfältig ist. Man kann sein ganzes Leben lang immer nur eine Sache machen, was völlig okay ist, wenn einem nicht fad wird. Ich bin halt eher der Typ, dem ein bisschen fad wird, wenn er immer nur eine Sache macht und auch nur, wenn er immer nur eine Sorte von Musik hört. Und ich bin viel mit klassischer Musik aufgewachsen. Meine Großmutter, meine Mutter haben ganz viel klassische Musik auch selber am Klavier gespielt. Oftmals gar nicht mal so gut, aber egal. Es war bemüht. Also ich habe es bemüht gemacht. Und daher habe ich mein ganzes Leben, Dinge, die vielleicht anderen absurd vorgekommen sind, aber ich habe in ganz Österreich Ö3-Diskos gespielt bis 3, 4 in der Früh und bin nachher mit dem Auto nach Hause gefahren und habe entweder die Ö1-Jazz-Nacht gehört oder habe Mozart gehört, weil ich diesen Gegenpol
auf den Mozart werden wir noch kommen. Ja. Also, auf den Mozart werden wir noch kommen. Aber lieber Matthias, da liegt das jüngste Werk, aber da kommen wir noch dazu. Du hast dann irgendwann einmal den Sprung, also du hast natürlich auch Fernsehen gemacht und hast Fernsehen auch beobachtet. Und man sagt dir nach, und ich kann das bestätigen, dass du sozusagen die entscheidenden Faktoren im Medienfernsehen auch kennst und das hat dich dann vielleicht auch ein bisschen so in die politische Nähe gebracht. Ne?
Ich war, glaube ich, um es ganz einfach runterzubrechen, mein ganzes Leben ein Geschichtenerzähler.
Ja.
Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, Geschichten so zu erzählen, dass sie die Menschen, die gerade meine Zielgruppe sind, interessieren. Das kann man machen im Radio, das kann man machen im Fernsehen, das kann man aber auch machen, indem man Pressekonferenzen und Presseaussendungen macht.
Ja.
Das kann man heutzutage viel über Social Media machen. In Wirklichkeit geht es nur darum, dass man den Menschen versucht, Dinge so zu vermitteln, dass sie es interessant finden.
Absolut. Ja, ich habe, glaube ich, unsere ersten Begegnungen waren bei einer Roadshow.
Ah, wirklich?
Ja. Ja, ja, da hast du im öffentlichen Raum Künstler anmoderiert und so weiter.
Also, ja.
Auf einer Bühne zum Beispiel, kann ich mich erinnern. Eins war, glaube ich, mein Hitzing, so im Eingangsbereich Schönbrunn, ja.
Stimmt.
Ja.
Ich erinnere mich. Ich habe schon viel Plätze gemacht in meinem Leben.
Ja, Matthias, dann kommt die Politik. Ja. Du warst Pressechef des Bundeskanzlers, Pressechef des Kulturministers und dann Kommunikationschef der SPÖ.
Genau, eines großartigen Bundesgeschäftsführers.
Du warst ein stellvertretender Bundesgeschäftsführer, ja. Ja. Wie ist der Sprung in die Politik da gekommen?
Ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der gerne kommuniziert und Kommunikation als sein Fachgebiet sieht oder das, was man halt irgendwie am besten kann, dann ist die Politik etwas, das zwangsläufig irgendwann einmal in den Weg kommt, weil die Politik sicherlich das härteste, aber auch das spannendste Geschäft ist, gerade in Sachen Kommunikation. Wobei ich sagen muss, politische Kommunikation ist natürlich ein hochgradig undankbares Geschäft.
Ja.
Weil wenn man was gut kommuniziert hat, dann heißt immer, der Chef war super. Ja. Er hat er toll gemacht. Und wenn irgendwas in die Hosen gegangen ist, dann war es die Kommunikation. Die
Dankbarkeit ist keine politische Kategorie.
Stimmt.
Ja.
Stimmt. Also Politik hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, da muss man sich entscheiden. Also als ich gefragt worden bin, damals im Jahr 2013, ob ich mir vorstellen kann, Kommunikation für den damaligen Bundeskanzler zu machen, das ist in Österreich insofern schon eine große Entscheidung, weil es hat immer zur Folge, dass man für den Rest seines Lebens natürlich farblich punziert ist. Was Vorteile haben kann, was Nachteile haben kann, was aber eigentlich auch wurscht sein kann. Also ich habe mir gedacht, man möge mich punzieren, wie man es möchte. Ja. Mir geht es darum, da einen guten Job zu machen und das ist sicherlich eine große Herausforderung gewesen, hat aber auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Du hast ja immer sozusagen, auf Wienerisch würde man sagen, so das feine Näschen gehabt für ganz aktuelle Situationen. Also ich denke zum Beispiel als der Oscar gewonnen wurde in Hollywood, hast du innerhalb von Tagen dann eine Österreich-Feier im Bundeskanzleramt gemacht, als die Conchita den Song-Wettbewerb, Song-Contest gewonnen hat, hast du sofort reagiert.
Haben wir ein Konzert gemacht am Ballhausplatz.
Kann man
kaum ist Conchita zurückgekommen vom Song-Contest, haben wir eine Bühne aufgestellt. Es waren natürlich viele Leute im Bundeskanzleramt, haben sich immer geschreckt, wenn sie mich sehen. Was, jetzt kommt der schon wieder mit seinen Ideen daher. Sagt, machen wir das und machen wir das. Das geht alles nicht, das geht alles nicht. Haben wir noch nicht gemacht, da könnte ja jeder kommen. Ja. Aber dann gibt es trotzdem immer auch Menschen, die sagen, hey, ist eigentlich cool, ist eine lustige Idee, probieren wir das mal aus und versuchen wir mal neue Wege zu gehen. Und das habe ich immer sehr spannend gefunden.
Wenn du so ein bisschen zurückschaust auf deine Zeit als Kommunikationschef des Bundeskanzlers, des Ministers, was waren das sozusagen für dich die besonderen Highlights?
Nein, es waren natürlich wahnsinnig schwierige und herausfordernde Situationen dabei. Situationen, die man auch nie vergessen wird, aber auch sehr viele Dinge, die Freude gemacht haben. Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, als Josef Ostermayr Kulturminister wurde und damals gab es so die Regelung oder die Idee, dass jeweils zwei Minister aus unterschiedlichen Ressorts in ein Bundesland fahren und etwas machen, das mit ihren Ressorts zu tun hat. Und ich habe dann die Idee gehabt, frei nach Johnny Cash, unser Vis-à-vis, und in schwarzen Ressorts war das Ressort vom Bundesminister Brandstätter, das war das Justizressort, gesagt, warum machen wir nicht Kultur und Justiz zusammen? Was fällt mir ein? Naja, Johnny Cash, machen wir doch ein Rockkonzert in einem Gefängnis. Und das haben wir dann veranstaltet und der großartige Sänger und liebe Freund von mir, Futzmann, Herwig Zamanik, hat sich sofort bereit erklärt. Wir sind nach Klagenfurt gefahren und haben für die Insassen des dortigen Gefängnisses ein Rockkonzert gemacht. Das werde ich nie vergessen. Das waren ganz besondere Momente.
Das kann ich mir vorstellen. Und Kärnten ja überhaupt, ne? Das war ja ein riesiger Arbeitsprozess, diesen Ortstaufelkonflikt zu bereinigen und beseitigen.
Den kenne ich allerdings nur historisch, der war vor meiner Zeit. Da habe ich damit nichts zu tun.
Ja, aber ich habe jetzt die an der Lösung gearbeitet.
Der Josef Ostermayr hat damals sehr stark an dieser Lösung gearbeitet, war aber vor meiner Zeit in der Politik. Also da habe ich nichts damit zu tun gehabt, aber ich habe oft gesehen, wenn er nach Kärnten gekommen ist, die Menschen haben ihn sehr dafür geschätzt. Und das auch
aber ihr habt es damals kommunizieren müssen. Ne?
Ja.
Ja. Matthias, dann kommt die Zeit des Bundes in der Bundesgeschäftsstelle. Ja? Ich kann mich erinnern, wir waren die Ersten, die dort am Valentinstag Rosen verteilt haben. Und da haben uns manche dann wirklich angeschaut, weil das ist vorher, glaube ich, noch nie passiert. Ne? Das war aber ein bisschen ein Kulturbruch, ne?
Ja, und ich werde nie vergessen, dass es Kolleginnen gab, die sich darüber beschwert haben, dass wir nur an die Frauen Blumen verteilt haben und warum wir nicht auch an die Männer Blumen verteilen. Politisch nicht ganz korrekt gewesen, aber vielleicht dann doch.
Aber es war eine spannende Zeit, vor allem sozusagen auch in der Sichtachse zwischen Löwelstraßen und Ballhausplatz zu agieren.
Ja, und ich meine, das ist sowas ist was Symbolisches, dass man da Blumen verteilt, aber in Wirklichkeit waren das schon sehr, sehr wichtige Aufgaben, die wir damals auch gemeinsam versucht haben zu vollbringen. Und war sicherlich auch eine schwierige Zeit. Ich meine, wir reden da vom Ende der Ära Faymann, die letztlich mit dem berühmten 1. Mai geendet hat. Also das war nicht leicht.
Das war nicht leicht. Nein.
Und trotzdem etwas, das man nie vergessen wird.
Ja, ich habe an deiner Arbeit immer sehr geschätzt, dieser professionelle Umgang mit Medienvertretern. Ne? Du hast immer sozusagen einen speziellen Sinn für Medienvertreter gehabt, hast aber nie versucht, sie in ihrer Arbeit, so wie das viele andere Pressereferenten vielleicht vorher oder nachher auch schon gemacht haben, du hast nie versucht, sie in ihrer Arbeit irgendwie zu beeinflussen.
Nein, das habe ich auch für unglaublich sinnlos gehalten. Weil wenn man selber mal auf der anderen Seite gesessen ist und Redakteur oder Journalist oder Moderator war, wenn dich ein Pressesprecher anruft und dich zampfeift, weil ihm irgendwas nicht gefallen hat, na, was hat das zur Folge? Es hat nur zur Folge, dass du das nächste Mal denkst, na, jetzt gebe ich da noch eins zurück.
Ja, ja.
Nein, ich habe, also dieses berühmte Intervenieren und so weiter, das habe ich alles nie gemacht. Einfach, erstens halte ich es moralisch für nicht richtig und andererseits auch inhaltlich für völlig sinnlos. Also ich habe daran einfach nicht geglaubt. Was ich versucht habe, ist,
stets in persönlichen Gesprächen mit Medienvertreterinnen und Medienvertretern, letztlich die Dinge zu erklären, die man macht und zu sagen, warum wurde jetzt in der Politik, in der Regierung diese oder jene Entscheidung getroffen? Und dann kann man darüber diskutieren und der eine findet es gescheit und der andere nicht, aber es geht darum, etwas zu erklären und es geht nicht darum, dass ich Menschen von meiner Sicht der Welt oder des Landes überzeugen möchte. Diesen Anspruch habe ich nie gehabt.
Das habe ich immer sehr geschätzt, weil du hast ja mit vielen Medienleuten ausgezeichnetes privates Verhältnis gehabt, ja. Hast sie aber immer in ihrer Arbeit und in der Autonomie ihrer Arbeit respektiert.
Ja, ja. Das halte ich auch für ganz wichtig. Ich glaube, dass Interventionen, die teilweise ja sogar so weit gegangen sind, dass Journalistinnen und Journalisten da bedroht und beschimpft worden sind.
Das geht nicht.
Ja. Das bringt nichts und ist ein ist völlig respektloses Verhalten, das ich nie als gut empfunden habe, deswegen es auch selber nie gemacht habe.
Das haben aber die Journalisten umgekehrt auch wieder an dir geschätzt.
Ja, die haben mich sogar einmal zum Pressesprecher des Jahres gewählt.
Hervorragend.
Ob das jetzt... Eine schöne Auszeichnung gewesen. Letztlich eine Form von Respekt, Kundtun gegenüber der Art und Weise, wie ich mit Ihnen kommuniziert habe. Und das ist das, worum es gegangen ist.
Matthias, du hast dich dann nach deiner politischen Zeit, unter Anführungszeichen gesehen, politische Zeiten durchleben wir ja alle und auch aktuell, aber nach deiner professionell-politischen Zeit hast du dich als Unternehmer entwickelt, du hast viele nationale, internationale Projekte gemacht, für den Medienbereich vor allem und bist jetzt Herausgeber eines ganz, ganz großartigen Buchs, das eine unglaubliche Rezeption in der Öffentlichkeit gefunden hat, über Mozart. Wie kommst du zum Thema Mozart?
Einerseits hat mich Mozart mein ganzes Leben lang begleitet.
Ja. Die Mama gespielt hat am Klavier.
So hat es begonnen, aber letztlich hat mich dieser Mensch mit seiner Musik mein ganzes Leben lang begleitet. Ja. Und ich war dann immer auf der Suche nach jemand, der die Geschichte so erzählt, dass sie für mehrere Menschen rundherum irgendwie fassbar ist. Und ich habe viel über Mozart gelesen und habe mir dann oft gedacht, da gibt es sehr viele musikwissenschaftliche Werke, da gibt es ganz lange Biografien, aber eine Geschichte über Mozart so zu erzählen, dass sie vielleicht auch junge Menschen, dass sie vielleicht auch meine Tochter anspricht, die mit Mozart gar nichts zu tun hat, dass die sich nachher denkt, hey, der war eigentlich ein echt großartiger Mensch, ein cooler Typ. Das war mein Anspruch. Ich wollte den Menschen Mozart, den Revoluzer, den Rebellen, den Rockstar darstellen und das war er. Er war der erste echte Rockstar und der hat sich einfach nichts gepfiffen und das habe ich großartig gefunden und diese Geschichte wollte ich mal erzählen, weil ich empfunden habe, dass sie vielleicht noch nicht ausreichend erzählt worden ist.
Der Film da von Milos Forman, kommt der ein bisschen der in die Richtung?
Naja, der Film von Milos Forman ist ein großartiges, nie erreichtes Meisterwerk aus dem Jahr 1984.
Ja.
Das sind schon 40 Jahre her und ich weiß nicht, ob ein junger Mensch von heute sich einen 40 Jahre alten Film unbedingt ansieht, ob der so zeitgemäß ist. Viele Dinge aus dem Film sind ganz, ganz toll erzählt und gefallen mir wahnsinnig gut.
Aber er war der erste Popstar.
Es ist an der Zeit, die Geschichte noch einmal im Jahr 2024 neu zu erzählen.
Na, und wenn du dich tust, ja mit der Ponte und mit Schikaneta und mit Mozart und dem ganzen Umfeld von Mozart beschäftigt, wenn du jetzt sozusagen den Menschen Mozart vor dir siehst, was können wir vom Menschen Mozart in die Gegenwart übernehmen?
Die Hauptmessage ist, Genialität entsteht nicht in Schubladen. Ja. Lasst euch nicht in irgendwelche vorgegebenen Regeln, Konventionen pressen, sondern außerhalb dieses englische Think out of the box, sagt man da. Das ist, glaube ich, was eine der wichtigsten Botschaften, die Mozart der Welt hinterlassen hat.
Mozart war ein großer Aufklärer in der Musik, ne?
Total. Ja. Und war jemand, der, ich meine, das muss man sich nur mal vorstellen, also das Buch beginnt. Eigentlich ist es ein bisschen eine Freundschaftsgeschichte auch zwischen der Ponte und Mozart. Der eine wird aus Salzburg rausgeschmissen und mit einem Fußtritt mit einem Fußtritt aus dem Büro bugsiert. Der andere, der Ponte, ist geboren als Jude in Ceneda, ist
dann katholischer Priester geworden, hat aber die Angewohnheit gehabt, dass er zeitgleich auch mit besonderer Vorliebe mit verheirateten Frauen Affären gehabt hat. Und, glaube ich, Freimaurer war er auch noch, eine Kombination, die selbst für Italien für diese Zeit ein bisschen viel war. Beide werden von ihren Orten sozusagen rausgeschmissen und sind an einem neuen Ort, wo sie ein völlig neues Leben beginnen. Und dieser neue Ort ist Wien, wo sie aufeinandertreffen und gemeinsam sich entscheiden, ihre erste gemeinsame Oper zu machen und sicherheitshalber gleich über einen Stoff, der in Österreich ganz oben auf der Zensurliste ist, nämlich die Hochzeit des Figaro, ein Buch, das verboten ist. Und dann rennen sie dem Kaiser ein, dass sie darüber eine Oper machen wollen und es gelingt ihnen.
Und beim Don Giovanni, glaube ich, war es so ähnlich. Ne?
Don Giovanni, ja genau, da spielt dann noch der Casanova auch eine Rolle. Ja, aber ja.
Dem historischen Don Giovanni sagt man 10.000 Affären nach. Ne? Ja. Das wird sich wahrscheinlich mathematisch nicht ausgehen, aber...
Ja, es kommt drauf an.
Naja, also Mozart großartig. Also bei Schikaneder zum Beispiel weiß man, dass der am Theater an der Wien-Besetzungen sozusagen im Rahmen seiner Affären getätigt hat.
Aber ein Besetzungsprozedere, das man ja, wie man weiß, dass das bis heute, bis nach Hollywood sich fortgesetzt hat. Also das war noch nichts Besonderes.
In der heutigen Zeit ist das natürlich ein sehr strenges und sehr korrektes Thema.
Na, Compliance-Abteilung hat der Schikaneder keinen.
Nein, das haben sie dann auch. Nein, aber Mozart großartig. Johann Strauss, dessen 200. Geburtstag wir nächstes Jahr dann feiern werden, war ja dann eigentlich der zweite Popstar. Der Unterschied wird der sein, dass Strauss schon über den großen Teich marschiert ist. Ne?
Ja. Das ist der Ponte übrigens auch, aber erst nach Mozarts Tod dann irgendwann einmal ist er nach Amerika gegangen und auch in Amerika verstorben.
Ich verstehe. Matthias, jetzt bist du in allen möglichen Projekten dabei und betreust viele Ideen und Projekte. Und ich weiß aus unseren persönlichen Gesprächen, du beobachtest die österreichische Medienlandschaft natürlich mit Argusaugen. Ja? Wie siehst denn du heute den Journalismus?
Ich glaube, dass der Journalismus gerade heute eine wichtigere Aufgabe hat denn je. Weil wir leben in einer Zeit, in der permanent und durchgehend wir alle Kommunikation ausgesetzt sind. Wir müssen auf der Straße gehen. 90% der Menschen schauen nicht mehr rundherum, sondern schauen in ihr Handy. Und dort wird die ganze Zeit kommuniziert. Entweder wird mit dem eigenen Umfeld kommuniziert oder es wird aus einer gewissen Bubble kommuniziert. Und wir leben in einer Zeit, in der man sich, glaube ich, überhaupt nicht mehr sicher sein kann, was denn wirklich stimmt oder was nicht stimmt. Und Journalistinnen und Journalisten haben eine Ausbildung dafür, Dinge zu recherchieren, haben eine Ausbildung, Wahres von Falschem unterscheiden zu können. Und deswegen glaube ich, dass der Journalismus eine wahnsinnig wichtige Rolle hat und die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, dass jedes Medium sehr gut daran tut, auf diese Glaubwürdigkeit einzuzahlen, dass die Menschen vertrauen können.
Wie entwickeln sich die Medien? Da gibt es jetzt auch große, sehr rasche Entwicklungen hin zu sozialen Medien. Man schaut vielleicht heute nicht mehr um 19:30 die Zeit im Bild, sondern man schaut sich die Zeit im Bild vielleicht heute um 23 Uhr noch einmal an oder schaut sich einen Teil davon an. Ne?
Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Zeit im Bild um die Uhrzeit gesehen hätte, zu der sie wirklich live passiert ist. Aber das ist heutzutage überhaupt nicht mehr die Frage der Kanäle. Also es gibt für Kommunikation viele Kanäle, Punkt. Das kann das geschriebene Wort sein, das kann sein Wort mit Bild, das kann Video sein, das kann nur Audio sein. Das sind unterschiedliche Kanäle und jedes Medium wird in Zukunft alle diese Kanäle bedienen müssen. Deswegen ist auch die Unterscheidung, das ist jetzt Fernsehen und das ist Radio und das ist ein Podcast und das ist jetzt ein Video-Streaming-Format. Diese Unterscheidungen, die sind für mich alle irrelevant. Am Ende geht es nur darum, zu entscheiden, was kommuniziert man. Der Kanal, ja, da muss jeder Kanal offen sein, dass jeder das so empfangen kann und dann empfangen kann, wann er es will. Weil wir leben nun mal in einer Mediengesellschaft, die dafür sorgt, dass die Menschen es gewohnt sind, mittlerweile das dann zu kommunizieren, wann sie es wollen und wie sie es wollen. Das erinnert mich ein bisschen in meiner Kindheit, wenn du am Land warst, in einem Restaurant oder in einem Gasthof, da hat es gegeben am Freitag am Fisch und am Sonntag ein Schnitzel. Und wir leben halt jetzt in einer Zeit, in der man gewohnt ist, man kann, wann immer man möchte, kann man Sushi, Schnitzel, Pizza, Salat, was auch immer haben.
Und man ist trotzdem ein Katholik.
Ja. Das kann man auch sein, wenn man will, ja.
Ja. Matthias, vielleicht ganz am Schluss noch eine Frage. Ich weiß, dass du Fernmedien, Fernsehen sehr genau beobachtest, nicht nur in Österreich, sondern internationale Vergleiche anstößt und so weiter, den Fernsehjournalismus im Auge hast. Bleiben wir nochmal beim allgemeinen Journalismus, ganz zum Schluss. Jetzt kommt ein ganz ein blutjunger Journalist zu dir und will von dir, ich meine, du bist auch noch blutjung, aber
ich bin noch schon lange immer, aber
jüngerer, ja, kommt zu dir und sagt, Matthias, worauf kommt es in dem Job an?
Check, recheck, gegencheck. Das ist immer das Allerwichtigste.
Dein Vorbild, Hugo Bortisch?
Dass man, nicht nur von mir, sondern von vielen Menschen. Ja. Ich glaube, das ist, dass man wirklich extrem darauf achten muss, dass man die Wahrheit sagt und genau differenziert zwischen, was stimmt denn wirklich? Das ist die Kernaufgabe des Journalismus. Und das Zweite ist, man muss eine Sprache, eine Form und einen Weg finden, die das Zielpublikum erreicht. Und das ist unterschiedlich. Möchte ich heute jemand wie meine 16-jährige Tochter ansprechen, muss ich wahrscheinlich über ein cooles TikTok-Video das Ganze machen. Möchte ich meine Mutter ansprechen, brauche ich einen guten, vernünftigen Beitrag im Ö1-Morgenjournal und bitte nicht so schnell sprechen und ja nicht verhaspeln. Ja? Das ist, wollen wir nämlich gar nicht.
Matthias, ganz zum Schluss, was magst du, wenn du nicht in der Weltgeschichte unterwegs bist, deine Projekte sozusagen fast in mehreren Kontinenten oder in vielen Ländern jedenfalls realisierst, Kunst förderst etc.? Ich meine, jetzt hast du das auch und da sieht man sozusagen deine Muskelpakete nicht so gut. Ja.
Jetzt auf!
Ja, aber was magst du? Was magst du so in der Freizeit? Wie kannst du ein bisschen Musse finden, dich entspannen?
Ich mache gerne ein bisschen Sport und ansonsten freue ich mich an den schönen Dingen des Lebens. Das kann sein Kunst, Kultur, das kann aber auch sehr viel sein, die Natur. Ich liebe es, in einen Wald zu gehen. Ich liebe es, in die Oper zu gehen oder zu einem Rockkonzert zu gehen, je nachdem. Mir einen guten Film anzuschauen, ein gutes Buch zu lesen.
Wir haben so viel gemeinsam. In einem Punkt würde ich jetzt das ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, von Richard Wagner bis ins Weststadion. Aber ich glaube, das ist
beim Fußball sind wir ein bisschen unterschiedlicher.
Aber wir waren Patrioten und haben Österreich in Stockholm angefeuert.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Kann mich erinnern.
Lieber Matthias, danke, dass wir heute bei dir zu Gast sein durften.
Danke für die Einladung.
Ich danke für die Einladung. Vielen herzlichen Dank und dir persönlich alles, alles Liebe, alles, alles Gute.
Dankeschön. Danke.